Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 50. Axel Deike, Senior Automotive Consultant. Axel hat 40 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie. Seit 10 Jahren ist Axel selbstständiger Berater im Bereich Automobilelektronik, Medizinelektronik und Maschinenbau in China und anderen Ländern tätig. Er war Teil des Senior Managements und unterstützte eine große Elektronik- und Elektrikorganisation im Produktentwicklungsbereich eines chinesischen Automobilherstellers. Er erklärt uns, welche Herausforderungen chinesische Firmen in Entwicklung technischer Produkte weiterhin bevorstehen, und wir wollen wissen, ob und wie die deutsche Mittelstandfirmen in Zukunft die Technologieführung beibehalten können. Hallo Axel, danke, dass du Zeit für mich hast.
Grüß Gott, vielen Dank für die Gelegenheit, mal aus dem Nähkästchen plaudern zu können. Nur einen kleinen Einspruch habe ich. Erklären kann ich nichts. Ich mache nur Anmerkungen. Denken muss jeder selbst.
Das ist eine sehr gute Bemerkung, also ein sehr guter Kommentar von dir. Lass mich mal kurz anfangen mit der Darstellung. Ich habe dich kennengelernt als Top-Manager eines deutschen Automobilherstellers in China, und dann bist du auch in China als selbstständiger Berater unterwegs. Und wie lange und welche Erfahrungen hast du in China gemacht?
Meine erste Erfahrung war 2012, damals noch für den großen süddeutschen Fahrzeughersteller. Dann war ich circa 1,5 Jahre bei Brilliance, das ist der Joint Venture Partner. Also ich sage da immer, ich war bei Brilliance, nicht bei der Kooperation, nicht bei dem Joint Venture. Also ich war wirklich in China, in Anführungszeichen. Danach habe ich einige andere kleinere Firmen unterstützt, und auch Erfahrungen habe ich machen können im Erziehungsbereich an der SZTU, das ist die Shenzhen Technische Universität, die gerade im Aufbau ist, wo man wirklich als Deutscher nur staunen kann, wie schnell dort die Dinge vorwärts gehen. Also aus drei Bereichen letztendlich: OEM, große Sicht Automobilindustrie, kleine Sicht, kleine Unternehmen, und jetzt dann die Universitätssicht, und jetzt noch neu dazu, seit einem Jahr ungefähr, bin ich für den IEEE und den SAE tätig, um dort immer die ganz große Einbindung, globale Sicht sicherzustellen, wie bekommen wir es hin, wirklich global die Technologien gemeinsam vorwärts zu treiben.
Du bist, kann man sagen, Experte nicht nur für China, sondern auch in dem Bereich Elektronikentwicklung, technische Produkte. Und kannst du uns vielleicht erklären, warum Elektronik und Elektrik so besonderes ist für die Entwicklungsaufgabe technischer Produkte heute?
Ja, ich glaube, da braucht man nur ein Wort zu sagen. Wo gehen die Innovationen heute ab? Wenn man speziell im Automobilbereich geht, wird so impulsiv immer gesagt, hat sich ja keiner im Detail nachgerechnet, aber 80% aller Innovationen werden getrieben durch Elektrik, Elektronik, und da natürlich insbesondere die Software-Sicht. Autonomes Fahren braucht man, ja, das ist ja Eulen nach Athen tragen, Connectivity, elektrische Antriebe, alles ohne Elektrik, Elektronik nicht darstellbar, Basistechnologie. Und in China stark besetzt, gibt es gute Lieferanten, auch im internationalen Bereich, konkurrenzfähig, auch sicherlich auf der Strategieebene mitführend. Zum Beispiel Huawei, oder du weißt besser, wie man den ausspricht, richtig?
Huawei meinst du, ja.
Okay, die zum Beispiel im Telefonbereich 5G und 6G jetzt auch schon sicherlich eine führende Rolle spielen, um die Spezifikationen voranzutreiben.
Gerade in dem Bereich ist Technologie Lebenszyklus sehr kurz. Es gibt da sehr schnelle Entwicklung. Und China, insbesondere in dem Bereich, wirst du ja später noch im Detail uns erklären können, hat sich sehr stark weiter und sehr schnell nach vorne entwickelt. Als du gekommen bist nach China 2012 und wenn man jetzt im Vergleich mit heute, welcher Unterschied kannst du da feststellen?
Es ist wirklich frappierend. Also ich habe mal einen Vortrag gehalten in, ich glaube, 2013. Da habe ich fast geglaubt, dass chinesische Firmen aufgrund ihres Grundsettings Schwierigkeiten haben, grundsätzlich im Innovationsbereich vorne zu sein. Das hat sicherlich einerseits etwas zu tun mit Erziehung, mit der Basis. Also Grundidee ist immer, ich bin etwas ein Teil eines Gesamten, während in Europa, speziell USA, wir natürlich immer davon ausgehen, ich bin derjenige, der, also ein Mensch treibt Innovation, nicht eine Gruppe. Das ist in China ganz anders, aber da habe ich mich wirklich ja, grundlegend getäuscht. Das stimmt nicht. Es gibt ganze Industriebereiche heute, zum Beispiel im Drohnenbereich, die gibt es in der ganzen Welt ganz einfach eigentlich gar nicht mehr oder hat es nie gegeben, wo die Chinesen ja uns allen wirklich was vormachen, wie das Business funktioniert.
Du hast ja anschaulich anhand von deiner eigenen Einstellung quasi dargestellt, wie schnell sich quasi der Markt ändert. Dennoch, um das Plastische vorzustellen, möchte ich fragen, wenn du noch zurückerinnerst, als du 2012, 2013 nach China kamst, in der Funktion, in dem Bereich Elektronik und Elektrikentwicklung, was war für dich in der Berufsumfeld die krassesten Erlebnisse?
Es ist natürlich, ich sage immer, ich war wirklich in China. Das Sprachthema ist natürlich ein großes. Insbesondere Brilliance ist ein State-Owned Entity. Da kommen wir ja sicherlich noch mal ein bisschen mehr drauf. Staatsbetrieb, die gesamte Automobilindustrie, die chinesische Automobilindustrie ist ja aufgestellt worden zur Arbeitsplatzsicherung oder Aufbau von Arbeitsplätzen, insbesondere Anfang der 2000er Jahre. Das hat sich sicherlich auch gut bewährt. Die zweite Idee, den Technologietransfer von europäischen, internationalen, asiatischen, amerikanischen Unternehmen im Automobilbereich in chinesische Firmen hinein. Da glaube ich, wird man heute aus chinesischer Sicht das nicht so erfolgreich sehen, ja, weil letztendlich die Europäer, Amerikaner, Asiaten, Koreaner, Japaner immer noch eine enorm starke Position am chinesischen Markt haben und die chinesischen Firmen, insbesondere die State-Owned Entities, doch erhebliche Probleme haben.
Denn du sagst ja gerade einen Punkt, wo man fast sagen kann, da haben die deutsche Automobilisten ein gutes Geschäft gemacht. Und nicht nur, dass man vielleicht im Kontext auch vielleicht berichten wird, dass man die Technologie nach China gebracht hat, sondern dass man auch tatsächlich nach wie vor Technologieführer oder Marktführer bleibt, ne?
Ja, das ist sicherlich aus Sicht der Europäer, Amerikaner, Asiaten ein ganz, ganz starkes Argument gewesen und auch heute noch sehr erfolgreich. In anderen Industriebereichen, die sich heute mehr entwickeln, würde ich mal behaupten, sind die Chinesen inzwischen etwas schlauer geworden und werden sich da wesentlich stärker aufstellen, beziehungsweise sind auch heute schon viel stärker aufgestellt. Automobilindustrie vor 20 Jahren, ja, das war halt nur rudimentär. Heute im Industriebereich Elektrik, Elektronik, Software sind die chinesischen Firmen sicherlich pari mit den Europäern, mit den Amerikanern und können mithalten. Also dieses Argument, sich einen Markt für die Zukunft absolut zu sichern, das wird schwierig. Ich würde immer damit rechnen, dass es in China immer irgendeinen gibt, der ähnliche Ideen, ähnliche Produkte hat wie ich als Europäer oder wo immer ich herkomme. Und da kann ich nur jedem raten, intensivste Analyse zu machen, um letztendlich A, zu vermeiden, die Ressourcen zu vergeuden, dass man in einen Markt investiert, der schon von einem anderen besetzt ist. Aber ganz wichtig wäre mir auch zu erkennen, dass unter Umständen vielleicht ein Chinese sogar weiter ist als man selbst, um dann gemeinsam mit einer ganz anderen Strategie als am Anfang überlegt, gemeinsam etwas Neues zu machen.
Da sind ja viele Aspekte drin. Lass mich vielleicht eins nach dem anderen aufschlüsseln. Und zwar, du sagtest, die europäischen Marktführer heute oder damals sind deswegen auch erfolgreich, weil sie ja auch den Weg nach China gemacht haben. Das heißt, man hat relativ früh in China, so wie du selber ja auch, in China das Geschäft gemacht, nicht für China. Und ist das vielleicht ein Handlungsfeld für den Mittelstand aus deutscher Sicht?
Ich habe da so meine Zweifel, dass es so einfach geht, wie das in ja, Ende der 90er Jahre im Automobilindustriebereich als neuen Markt mit ganz stark diesem Element Arbeitsplatzsicherung aus chinesischer Sicht. Das gibt es heute nicht mehr. Arbeitsplätze in China werden inzwischen auch in andere Länder, Vietnam und so weiter, verlagert. Die Industriebereiche, die wirklich Low-Tech respektive Low-Income haben, wie, was weiß ich, die Kleidungsindustrie, die verlagern aus China heraus. Die Lebenshaltungskosten in Shanghai sind ähnlich wie bei uns, auch die Gehälter sind ähnlich wie bei uns. Also das Argument, einen Markt zu kaufen, in Anführungszeichen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit und würde mich wirklich erstmal sehr mit dem Markt beschäftigen, um zu verstehen, was dort abgeht. Heute, nicht mit der Meinung, ja, meine lieben Freunde von Technologie A, die haben vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren dieses oder jenes gemacht. Da wäre ich extrem vorsichtig. Die chinesische Industrie hat sich enorm weiterentwickelt und ist in vielen Bereichen absolut up to date. Wenn man das übersieht, setzt man sicherlich Geld in den Sand.
Wenn man jetzt so die chinesischen Technologieführer oder Technologiefirmen so viel Respekt gibt, gibt es aus deiner Sicht noch Bereiche, wo die deutschen Firmen, auch wenn das Mittelstandsfirmen sein können, dennoch Nase vorn hat oder in Führungsposition sind?
Also ganz sicherlich im gesamtheitlichen Denken. Wenn ich mir den chinesischen Ansatz, der geht immer sehr, sehr stark auf ganz schnell irgendwo Geld verdienen. Die Geschwindigkeiten in der Entwicklung sind enorm. Da staunen wir nur, wie schnell die etwas hinstellen. Da geht der Chineseneffekt wirklich, da kommen halt 10 Mann mehr oder 100 Mann mehr oder 1000 Mann mehr dran. Dann geht es entsprechend schneller. Die Strukturierung von Softwarethemen in große Teams gelingt dort wirklich hervorragend. Also dieses Multiplizieren und Schnellsein ist ganz klar eine chinesische Stärke. Was aber gerne vergessen wird, ist, ein Produkt, wenn es fertig ist, ist noch nicht verkauft. Marketing ist sicherlich noch nicht, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin Ingenieur, ich komme mehr aus der technischen Welt, da habe ich Respekt. Wo ich aber wirklich noch erheblichen Nachholbedarf sehe, ist im Marketingbereich, um ein Produkt dann auch wirklich zu verkaufen, an den Markt zu bringen und ganz wesentlich die gesamte Produktlebenszykluszeit zu betrachten, von der Markteinführung bis ja im Endeffekt After Sales, nachhaltiges Geschäft über viele, viele Jahre bis hin zum Recycling. Da dürfen die Chinesen sicherlich noch ein bisschen aufholen.
Diese Systematik, sagst du, das ist quasi noch eine Stärke oder eine Stärke der deutschen technischen Firmen. Und wenn man jetzt die Geschwindigkeit, die hohe Geschwindigkeit betrachtet von den chinesischen Wettbewerbern oder chinesischen Technologiefirmen, sind das ausschließlich Staatsunternehmen mit viel Staatsmittel und Ressourcen, oder sind das eher die private Unternehmen, die quasi die Musik spielen und die Zukunft dieser Technologie beherrschen?
Ja, da sprichst du sicherlich ein ganz grundsätzliches, ja, schon fast Problem der in Anführungszeichen alten Industrie in China an. Ja, die Automobilindustrie ist insofern jetzt dann schon wieder eine alte Industrie, die noch sehr stark staatsdurchsetzt ist, weil, wie am Anfang eben gesagt, damals das Argument, Arbeitsplätze zu schaffen, ein ganz dominantes war. Ja, das ist aber heute nicht mehr die. Auch im Automobilbereich sieht man ganz klar die sogenannten SOEs, State-Owned Entities, die große Schwierigkeiten am Markt haben, die sich bei weitem nicht so entwickelt haben, wie man sich das aus chinesischer Sicht sicherlich geträumt hat, insbesondere aus Staatssicht gesehen. Die zwei Unternehmen, die aus meiner Sicht gesehen im Automobilbereich heute wirklich erfolgreich sind, jetzt ist das ein bisschen, sagen wir mal, der Hightech-Ansatz. Die anderen sind schon auch erfolgreich im Sinne Stückzahlen, aber Respekt als Europäer vor der Technologie hat man sicherlich bei Geely und vor allem Great Wall Motors, die sicherlich auf Niveau aller Prime-Produkte im internationalen Bereich wie BMW, wie Mercedes, wie Lexus, wie auch immer sind. Die können das. Die gehen auch in Export. In Australien sind sie inzwischen in Export. Warum sie sich in Europa noch nicht getraut haben, okay, wahrscheinlich aus Respekt, eben aus diesem gesamtheitlichen Aspekt her. Das Thema After Sales ist im Automobilbereich ein ganz, ganz wichtiges. Um Kunden ein Auto zu liefern, ist eine Sache. Das aber dann 12 Jahre fahren zu lassen, ist was anderes. Und da fehlen sicherlich bei vielen noch die Erfahrungen. Ganz klar ist sicherlich, sobald in China ein privater Unternehmer dasteht, dem es gelingt, mit Staatsgeldern auf Basis einer staatlich getriebenen Strategie, zum Beispiel im Halbleiterbereich, gibt es da im Moment enorme Anstrengungen, natürlich noch durch Trump verursacht. Es ist halt immer so, wenn man die chinesische Industrie ärgert, in Anführungszeichen, indem man sie versucht, aus Technologien auszuschließen, dann drehen die ganz einfach den Spieß um und bauen das ganz einfach selbst auf. Und dann heißt es in 10 Jahren, ja, dann können wir gucken, wo wir hingucken. Und das passiert gerade zum Beispiel im Halbleiterbereich, wo enorme Anstrengungen unternommen werden, um im Technologiebereich auf Weltniveau zu kommen, was wir im Moment noch nicht haben. Aber da wird richtig Geld investiert. Und wenn der Chinese, die chinesische Privatunternehmen, denen es gelingt, dann auf so einer strategischen Basis mit Staatsgeld zu arbeiten, ja, dann können wir uns warm anziehen.
Ja, also eine strategische Zusammenarbeit mit dem Staatsgelder, das ist, glaube ich, die Stärke vielleicht einiger Privatunternehmen Chinas. Du hast die Marke erwähnt in der Automobilbereich. Vielleicht auch ist auch ein Grund, warum sie nicht nach Europa kommen, weil hier genügend Player gibt, die gerade diese Stärke, die du erwähnt hast, Marketing, After Sales, vorhanden sind. Gerade jetzt, wenn die Premium-Marke oder die gestandenen Automobilisten in Europa nennen, in dem Gebiet sind die ja auch sehr stark. Ist das nicht ein Bereich, wo man über kurz und lang auch denken wird, dass die chinesische Player diese Kompetenz, egal ob es selbst entwickelt oder durch Kooperation, auch aneignen können?
Natürlich, es gibt nichts, was man nicht lernen kann. Und wenn man von Chinesen etwas lernen kann, dann wie lernt man? Ja, das ist für mich wirklich ein Grundcredo, eine Annahme. Ja, hier kann man mit relativ einfach, mit wenig Aufwand etwas schnell erreichen und hat keinen Gegner, in Anführungszeichen, Gegner in der Industrie nennt man Konkurrenten. Ja, das ist sicherlich falsch. Es gibt so viele gute Beispiele im Mittelstandsbereich. Jetzt mal was ganz anderes zu nehmen, Weinindustrie. Natürlich ist australischer Wein, europäischer Wein, chilenischer Wein am chinesischen Markt ein großes Thema. Aber inzwischen gibt es auch riesige Anbauflächen mit guten lokalen Marken, die sicherlich am chinesischen Markt noch nicht das Standing haben wie die Europäer, keine Frage. Aber wie das in 10 Jahren aussieht, das sind stark durch auch Europäer unterstützte Unternehmen, die mit großem finanziellen Einsatz hier einen Markt kaufen und sich das Know-how in Europa kaufen. Da werden halt die Spezialisten eingeflogen und der baut halt dann 10 Jahre lang ein Weingut auf, bis die Qualität stimmt und auf europäischem Niveau ist. Das können die, gar keine Frage.
Ist es dann wirklich so, ich sage nicht düster, aber ist so eingeschränkt die Möglichkeit für die europäischen Player, weil man gegebenenfalls kleiner ist, weil man gegebenenfalls nicht so schnell agiert? Heißt das, dass man immer dann gucken muss, entweder sucht man sich eine Nische heraus oder versucht mit den chinesischen Player oder Konkurrenten in Kooperation zu gehen? So richtig Konfrontation kann man nicht wirklich empfehlen. Ist es das dann die Zukunft von der deutschen Mittelstand?
Aus meiner Sicht gesehen, ich habe schon gesagt, Analyse ist das A und O, zu verstehen, was geht dort ab. Per Nature, wenn ich als Deutscher denke, mit 80, 85 Millionen Einwohnern, und glaube, ich kann in einem Markt mit 1,4 Milliarden Menschen, etwas grundlegend anders machen, also da fehlt mir der Glaube daran. In einem solchen großen Markt mit einheitlichen Strukturen, mit einer einheitlichen Sprache. Das ist eine enorme Stärke. 500 Millionen Menschen in Europa, mit wie vielen Sprachen haben wir? Ich weiß gar nicht, 26 Sprachen oder was. In China habe ich eine Sprache, gibt auch sehr viele lokale Sprachen, aber mit Mandarin, mit einer einheitlichen Schrift, einheitlichen Strukturen, einheitlichen rechtlichen Vorgaben, das ist schon toll. Der Respekt, den ich habe, der heißt aber in keinster Weise im Sinne von düster malen, von schwarz malen. Ich bin absolut überzeugt, gemeinsam sind wir stark. Gerade in meiner letzten Rolle jetzt, IEEE, SAE, ist das wirklich mein Credo. Warum sollen wir Dinge fünfmal machen in der Welt? Ich verstehe das nicht. Es reicht, wenn wir ein, zwei, dreimal Grundlagen in Themen entwickeln. Natürlich, einmal ist nicht gut, das haben wir alle gelernt. Aber zwei, dreimal reicht. Wir müssen das nicht 10-mal das Gleiche machen. Wenn wir uns hier zusammentun können und die jeweiligen Vor- und Nachteile der jeweiligen Märkte nutzen, sicherlich das gesamtheitliche Denken in Europa, wo wir stärker sind, über den gesamten Produktlebenszyklus zu denken, mit den enorm schnellen Entwicklungen in China halt einfach schneller gehen, zu kombinieren, um dann gegebenenfalls gemeinsam den Weltmarkt aufzudröseln. Warum denn nicht? Also Respekt heißt erstmal nur eine gute, vernünftige Einschätzung zu machen, um dann die richtige Strategie zu finden, aber eben nicht auf der Basis von, ja, arroganter, dummer Selbstüberschätzung, jetzt mal etwas provokativ ausgedrückt, sondern auf realistischer Basiseinschätzung, um dann vielleicht eine ganz andere Strategie gemeinsam zu machen, um vielleicht sogar auch ein anderes gemeinsames Ziel zu entwickeln. Ich kenne zum Beispiel hier eine Firma im Systemintegrationsbereich, 1000-Mann-Firma, die haben sich mit einem chinesischen Partner neu aufgestellt und dort wirklich den internationalen Markt im Blick.
Das heißt, andere Einschätzung braucht manchmal auch andere Einstellung. Als chinesischer Player ist man jetzt langsam dabei, auch global zu denken. So hört man ja von dieser dualen Strategie Chinas, auch gefördert ist, als chinesisches Unternehmen ins Ausland zu gehen. Für deutschen Mittelstand heißt das andere Einschätzung nicht auch in die Richtung oder andere Einstellung heißt es nicht in die Richtung, dass man nicht ein deutsches Unternehmen dann ist, sondern ein globales Unternehmen. Man braucht nicht eine Strategie für China, sondern man braucht eine globale Strategie, wo auch China mit ein Teil ist.
So ist fast ja schon Eulen nach Athen tragen. Ich meine, natürlich kann ich mir vorstellen, in einzelnen Wirtschaftsbereichen mag es schon noch gehen, dass man eine China-Strategie aufbaut, alleine ohne die globale Welt im Hintergrund in Betracht zu ziehen. So richtig vorstellen kann ich mir das aber nicht. Dafür bin ich zu stark geprägt durch die große Weltautomobilindustrie, wo wir immer grundsätzlich über die gesamte Welt denken. Auch im Mittelstandsbereich, ja, natürlich kann mir schon auch Technologien vorstellen, wo es noch wirklich Deutschland-China gehen möge. Aber im allgemeinen Falle, denke ich mal, wird das nicht der Fall sein. Ich brauche eine globale Strategie und die versuche ich mit China gemeinsam, entweder mit einem Markt China oder mit einem chinesischen Partner, wie auch immer die Zusammenarbeit dann ausschaut, optimal gesamtheitliche Struktur zu gestalten. Also nur, ich sage es etwas übertrieben, nach China zu liefern, um dort sich die Nase dumm und dämlich zu verdienen. Also davon würde ich nicht mehr ausgehen. Das wird nicht gelingen.
Ja, das hatte auch Automobilhersteller uns auch klar gezeigt, dass man dort auch selber ansässig ist und bleibt auch erfolgreich. Ist es wirklich auch ein Appell an den Mittelstand, auch so nachzumachen, China als Standort für Verkauf, für Entwicklung, für Innovation vielleicht auch, für andere Ressourcensuche auch zu nutzen? Ist das das, was du auch an Mittelstand weitergeben würdest?
Genau, also ich kann immer nur wiederholen, Analyse vernünftig machen, verstehen, was gibt der Markt her, was kann ich tun. Die Marktentwicklungen in China sind immer noch enorm schnell und da gibt es sicherlich riesige Bereiche, die noch ja, bei weitem nicht so gut erschlossen sind wie bei uns. Du kennst das als Chinese selber, der Speckgürtel an der Küste, in dem, glaube ich, 600 Millionen Menschen leben. Dann fehlt aber immer noch die Hälfte der chinesischen Bevölkerung, die in Bereichen leben nach Westen hin, wo sicherlich die Infrastruktur noch nicht so perfekt ist, wo es andere Marktbedingungen gibt. Da kann man sicherlich mit konventionellen Ansätzen auch noch vieles machen. Aber wenn ich speziell im Hightech-Bereich gehe, meine Heimat mehr. Ich bin kein Schwerindustriemensch, bin kein Low-Tech-Mensch. Ich komme insbesondere aus der Hightech-Welt, und die Hightech-Welt ist durch die chinesischen Partner eben sehr, sehr stark als Zukunftsmarkt definiert, vom Staat her unterstützt. Ja, ein Vorteil einer Monokultur, wie der chinesische Staat halt nun mal ist, ist sicherlich, wenn da eine Strategie einmal gesetzt ist, dann funktioniert die, dann geht die vorwärts. Siehe Seidenstraße zum Beispiel, siehe Halbleiterindustrie, siehe Huawei-Einbindung in Elektronikgeschäft weltweit. Also ja, es hat seine Vorteile, ja, sicherlich etwas mehr dirigistisch geprägtes Wirtschaftssystem zu haben, als wir das haben, wo wir in der Tendenz dann doch öfter darunter leiden, dass wir etwas fünfmal machen.
Also, wir haben ja in anderen Interviewgesprächen auch genügend über die Schwierigkeit von chinesischer Markt gesprochen. Das heißt, selbst wenn du diese Empfehlung aussprichst, wartet natürlich auch viel Herausforderung auf die deutsche Mittelstandsunternehmen, die das dann vorhaben. Ich möchte aber mit dir über eine andere Perspektive sprechen,
Darf
und zwar,
ich da vielleicht noch
ja,
ein
gerne.
Thema anmerken? Ja, das
Bitte.
Thema Sprache ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges, keine Frage. Ja, da muss man sich auch Insbesondere, wenn ich im Mittelstandsbereich bin und nicht davon ausgehe, dass ich auf der anderen Seite dann die ganz großen Player habe, sondern vielleicht auch kleinere Unternehmen, wo nicht der First Grade, der letzte ausgebildete, der super ausgebildete Ingenieur aus Shanghai arbeitet, sondern von irgendeiner anderen Universität. Da muss man sich mit dem Sprachthema sicherlich ganz, ganz stark berappeln und entsprechend damit auch agieren und sich hier dann, es gibt genügend Chinesen wie dich zum Beispiel, hier mit entsprechend Ressourcen wappnen, um sich auf Verständigungsprobleme von vornherein einfach einzustellen. Die kommen einfach, das ist klar, gar keine Frage. Für mich persönlich sind die Chinesen viel, viel leichter verständlich als zum Beispiel Japaner. Japanisches, ja, fällt es mir schwer zu lesen, was der meint. In China bin ich angeschrien worden und habe auch zurückgeschrien. Also da gibt es öffentlich übrigens in einer Besprechung, da habe ich zwar nicht zurückgeschrien, aber hinterher, die Chinesen sind wesentlich emotionaler als Japaner das sind oder zeigen es eher. Und das macht es für uns als Europäer viel, viel einfacher. Dieses Thema kulturelle Unterschiede, ich habe eine chinesische Freundin zum Beispiel, da habe ich immer mehr Probleme mit. Es wird sehr oft auch als Fassade benutzt, um zu sagen, ja, ich bin Chinese, ich bin Deutscher, jetzt mag ich einfach nicht mehr weiterreden, was dann ja letztendlich nur in Abgrund führt. So unterschiedlich sind Menschen und Kulturen dann doch nicht. Und vor allem entwickeln sie sich ja alle in die gleiche Richtung. Mhm. Wieder, ja, ich bin Industrie-Hightech-Mensch im Elektrik-Elektronik-Bereich sind die, ja, die Sprache alleine fängt schon an. Die Sprache in der Elektrik-Elektronik ist halt nun mal Englisch, auch in China. Da geht es sicherlich relativ einfach. Aber klar, das Thema Kultur und Gambei, das Thema drumherum reden, bis man denn dann endlich mal verstanden hat, was der andere Partner eigentlich sagt. Ja, muss man sich dran gewöhnen, muss man sich schlau machen, mit Partnern reden, die das schon hinter sich haben. Aber ich würde es nicht übertreiben.
Ja, also wenn wir auf das Kulturthema zurückkommen, wenn ich als Niederbayer erfolgreich unterwegs bin, ein Standort in Nordrhein-Westfalen habe, da habe ich schon genug mit Kultur zu tun. Ja. Wenn ich jetzt noch an Integration meiner asiatischen Niederlassung denke, da kommt einem, könnte sein, das kommt einem sehr kompliziert vor. Aber ist das dann tatsächlich eine Option deiner Sicht? Du berätst ja auch Mittelstandskunden. Ist das eine Option dann, dass man sagt, ich verzichte auf diese Internationalisierung? Ich exportiere halt meine Produkte dorthin und mehr mache ich nicht. Ist das aus deiner Sicht eine Alternative?
Tja, wie gesagt, ich bin Großindustriemensch von meinem Hintergrund her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland noch wirklich jemanden gibt, der glaubt, dass er mit einer Hintertupfing-Strategie kleinräumiges Denken überleben kann. Unser Credo ist sicherlich die Welt, der Weltmarkt. Wir als Deutsche, ich weiß gar nicht, wie hoch der Anteil des Bruttosozialprodukts ist, der in Deutschland im Ausland verdient, aber sicherlich essentiell, gar keine Frage. Ich würde immer davon ausgehen, eine gesamtheitliche Strategie zu machen und nicht mit dem, in Anführungszeichen, wir räumen mal schnell einen Markt ab und gehen dann wieder nach Hause, wenn es dann, ja, mag sein, ich kann mir das nicht vorstellen. Für mich gilt ganz klar, gesamtheitlich zusammen sind wir stark. Wir brauchen Weltstrategien. Das gilt sicherlich auch für den Mittelstand, der sicherlich ein bisschen kleiner anfangen muss. Wie tief man das macht, sei dann eine andere Frage, klar. Aber nur China oder nur USA oder nur gar Frankreich oder wie auch immer, kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Das kann nicht, kann aus meiner Sicht gesehen, wenn man das als Europäer sieht, das europäische Credo ist halt nun mal gemeinsam einen Markt aufzustellen und irrespektive von Sprachproblemen was Gemeinsames hinzustellen. Und das gilt sicherlich in der Welt genauso.
Ja, danke, Axel. Wir sind am Ende unserer inhaltlichen Teil des Gesprächs. Ich habe noch ein paar kurze Fragen zu dir persönlich. Bitte auch um kurze Antwort. Und du bist ja in der Automobilindustrie als Manager tätig. Was ist für dich das beste Automodell von der chinesischen Marken?
Also auf Modelle herunter würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht versteigen. Da gibt es viel zu viel an Variantenbreite. Aber sicherlich Respekt als Deutsche, aus deutscher Sicht mit im Ohr natürlich habend die Stärke der deutschen Automobilindustrie, dann muss man sicherlich Great Wall nehmen oder auch ein NIO jetzt im Elektrofahrzeugbereich, die gute Produkte hingestellt haben. Aber wie gesagt, gesamtheitlicher Anspruch, gesamtheitliches Marktentwickeln, Beispiel Tesla, der den Markt ja mit einerseits Technologie aufräumt, aber eben auf der anderen Seite eben auch an den Autobahnen überall die Ladestationen hinbaut, damit der gute Kunde dann halt auch tatsächlich überhaupt hinkommen kann, wo er hinkommen wollte. Das ist gesamtheitliches Marktverständnis, um ein Produkt dann wirklich verkaufen zu können. Ob das ein NIO schafft, da habe ich doch immer noch meine Zweifel.
Ja, und über Auto, denk mal auch an die Reise. Was ist dein Lieblingsreisestandort innerhalb von China?
Aha. Also da bin ich ganz frei, muss ich sagen. Ich habe viele Reisen in China unternommen. Ich liebe es, mit offenen Augen durch ein Land zu reisen und auch die Nachteile zu sehen, aber die blende ich aus, die sehe ich nicht. Ich sehe die Vorteile, ich sehe die Freude, ich sehe den Spaß, ich sehe das Neue. Und dadurch lerne ich, warum soll ich mich mit Umweltproblemen, die sieht man sicherlich in China an vielen, vielen Stellen, aber auch da lernt die chinesische Industrie, auch der Staat, so schnell, das ist wirklich beeindruckend. Duale Systeme, Müll-Einsammelsysteme, die aufgebaut werden, CO2-Reduzierungsthemen, Windkraftwerke. Also dieses Thema, es stinkt in China. Ja, es stimmt. Ja, keine Frage. Die Luftwerte sind gegenüber dem, was wir hier gewöhnt sind, halt leider immer noch katastrophal. Aber es geht in die richtige Richtung und es gibt Fortschritte. Das Positive sehen, sich dabei lernen, Respekt verschaffen und dann findet man schon, was kann man tun.
Und du warst ja lange Zeit auch in Shenyang, in der Stadt, wo Brilliance stationiert ist. Wenn man über das Essen redet, was ist dein Lieblingsessen von dir in der Region Shenyang?
Also das ist relativ einfach. Da es die Schreckgespenste von Schlange und Affen und Hund und so weiter alles im Norden Chinas nicht gibt. Der Norden China ist auch stark, zumindest auch mit von Russland her beeinflusst. Die nördlichste Provinz ist ja ehemaliges Russland, erst in den 30er Jahren von den Japanern mit ins chinesische Reich integriert worden sind. Also da braucht keiner in irgendeiner Form irgendwie Angst zu haben. Chinesisches Essen ist gut, ist frisch. Man muss sich an den Knoblauch gewöhnen, man muss sich an das Öl gewöhnen. Und wenn man in Sichuan ist, dann wird man sicherlich manchmal etwas mehr trinken müssen, als einem lieb ist. Und manchmal vielleicht auch feststellen, dass es vielleicht doch zu scharf war. Aber ganz grundsätzlich ist durch die Diese Grundidee des chinesischen Essens, es bestellt einer eigentlich so einmal quer durch den Müsli-Garten und dann kommt der Drehteller auf den Tisch. Und da findet man immer was, was Spaß macht. Habe ich nie ein Problem gehabt. Kann mich nicht erinnern, dass ich irgendetwas mal bekommen habe, was ich absolut als ungenießbar für mich deklariert habe.
Wenn man in der Gruppe mit dieser Drehtisch zusammen ist, denkt man auch an das Trinken. Und was ist dein Lieblingswein, den du mal in China getrunken hast?
Ja, also bei Wein ist es immer noch ein bisschen schwierig. Ja, die Chinesen sagen ja immer zu ihrem eigenen Wein, dann chinesischer Wein. Das ist aber Reisschnaps. Damit kann ich nicht allzu viel anfangen, ehrlich gesagt, weil man ganz einfach zu schnell unterm Tisch liegt. Die Chinesen lieben das. Ganbei heißt nichts anderes als bei uns Ex. Also das heißt nicht Prost, sondern das heißt Ex trinken. Ja, die Geschichten sind dann vielfältig, wer zuerst unterm Tisch liegt. Angeblich haben wir als Europäer ja ein bisschen einen Vorteil, dass wir genetisch eine stärkere Leber haben und länger durchhalten. Aber drauf verlassen würde ich mich da nicht. Also beim Trinken bin ich dann doch immer noch beim europäischen Wein. Bier ist super, völlig problemlos. Qingdao, eine der größten Brauereien der Welt, deutsch geprägt, vor dem Ersten Weltkrieg gegründet worden. Also überhaupt kein Problem. Im Notfall Bier trinken passt immer.
Super, danke dir, Axel, für deine Zeit und ich wünsche euch eine schöne Sommerzeit. Deine Freundin ist ja in Deutschland und wünsche natürlich auch, dass ihr schnellst auch zusammen nach China reisen könnt. Wir haben alles nicht so schwer jetzt, ne? nicht so leicht jetzt, ja. Aber drücke uns die Daumen, dass es dann wieder normal wird.
Ja, das ist leider im Moment etwas schwierig. Ja, sie hat einen Rückflug über Nanjing. Und Nanjing ist gerade vor, glaube ich, einer Woche jetzt der ganze Flughafen wieder mal gesperrt worden wegen 14 Fällen. Ja, das zeigt halt eine ganz andere, ja, Ansatz der Beherrschung der Ausbreitung von Covid-19. Ja, dieses für uns erschreckend brutale Vorgehen, aber auf der anderen Seite eben auch erschreckend effizientes Vorgehen, um die Ausbreitung von Covid zu vermeiden. Ich hoffe mal, also ich denke mal, 2, 3 Wochen wird der Flughafen wieder eröffnet werden und der Flug ist danach erst. Also ich denke mal, das kriegen wir hin.
So ist das. Ich wünsche auf jeden Fall also dir noch einen schönen Nachmittag, eine Sommerzeit mit deiner Freundin und wir hören voneinander dann.
Ich bedanke mich. Es war mir eine Freude. Tschüss. Danke.
Wiedersehen. Tschüss. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.